Wir wollen das Schriftwort zur heutigen Predigt hören und ich darf euch bitten, dazu nochmal aufzustehen. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, erstes Kapitel, die Verse 26 folgend. Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde. Und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, seht, da ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die im Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Amen.
Letzte Woche ging es um den Wert der Leistung. Heute soll es auch um Werte gehen. Wir sind ja in der Reihe bemerkenswert. Und es soll nicht um Leistung gehen, sondern um den Wert der Ruhe. 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe. Mir begegnen heute so viele Menschen, die ständig irgendwie im Stress sind, dauernd irgendwie unterwegs sind, über Zeitmangel klagen. Und ehrlich gesagt, ich muss aufpassen, dass ich mich selbst da nicht einreihe, dass ich mich nicht anstecken lasse, dass ich nicht genauso unterwegs bin. Auch ständig zu sagen, was gerade alles anliegt, um ja nicht negativ aufzufallen, dass man Faulenze dät. Stress ist in unserer Gesellschaft zu einer Volkskrankheit geworden. Und in wenigen Jahren stieg in Europa der Anteil der Angestellten, die sich über ein hohes Arbeitstempo beschwerten, von leicht unter 50% auf deutlich über 50%. Mehr als 2/3 aller Deutschen empfinden die ständige Hektik und Ruhe als den größten Auslöser von Stress. Und Forscher schätzen, dass 75-80% aller Besuche von Arbeitstätigen bei Allgemeinmedizinern wegen Beschwerden und Zuständen stattfinden, die in irgendeiner Weise was mit Stress zu tun haben. Durch die immer effektivere Technik, durch die stark gestiegene Mobilität hat unser Leben eine enorme Geschwindigkeit aufgenommen. Wir hetzen durchs Leben wie keine andere Generation vor uns. Und selbst bei solchen Veranstaltungen wie die lange Nacht der Kirchen wird deutlich, auch da eilt man von einer Veranstaltung zur nächsten, um jeweils rechtzeitig bei der Veranstaltung, die Kirche anbietet, da zu sein. Letztes Jahr, Ende August, gab es auch das hier in Braunschweig, die lange Nacht der Kirchen, 9 Kirchen um 19 Uhr und dann aber zack, los. Dann musstest du aber auch richtig unterwegs sein, um einen Teil zu schaffen. Auf der Fahrt in den Urlaub hasten wir irgendwie noch schnell bei irgendeinem Drive-In ein, um bei der Fahrt in den Urlaub ja keine Zeit zu verlieren und beim Rausgehen nicht den Kaffee to go vergessen. Unsere Welt beschleunigt sich ständig und wir leben in einer Gesellschaft, in der die Zeit in tausendstel Sekunden gemessen wird und das nicht nur bei der Rodelweltmeisterschaft. Hochentwickelte Technologien führen uns zu immer rasanteren Veränderungen. Und wie sehr das Lebenstempo gerade in den letzten Jahren zugenommen hat, lässt sich an kleinen Dingen ablesen. Wir haben hier einen ziemlich guten Fotokopierer. Der kann locker 30 Kopien in der Minute. Wenn man Hochgeschwindigkeitskopierer hat, die schaffen ein Vielfaches von dem noch. Bei Interesse gerne bei Sigi melden. Internetprovider, die ihre Kunden mit Anschlüssen locken, bei denen die Seiten sich in einigen wenigen Zehntelsekunden schneller aufbauen, da muss ich hin. Doch wir leben einen grausigen Irrtum. Wir meinen, die ausgefeilte Technik würde uns Zeit schenken. Doch das Gegenteil ist der Fall. Ruhepausen werden nicht verlängert durch Technik, so fantastisch neue Erfindungen auch sind. So viele Rätsel und Probleme geben sie uns auf. Technik bringt Geschwindigkeit, aber auch mehr Lärm, mehr Kommunikation, mehr Information und mehr Möglichkeiten hervor. Wir können im Auto arbeiten, im Flugzeug, zu Hause oder auch am Strand. Alle 20 Monate verdoppelt sich die Informationsflut. Das bedeutet für uns nicht nur, dass wir viel mehr Posts und E-Mails und Werbung erhalten, sondern dass uns von allen Seiten auch viel mehr abverlangt wird. Dir wird mehr abverlangt. Wie können wir mit diesem Überangebot an Informationen, der Menge an Aufgaben und der Fülle an Möglichkeiten in unserer Lebenswelt umgehen? Unsere Zeit ist nicht nur knapp, sie ist Mangelware geworden. Wolfgang Job, der bekannte Modemacher, sagt in einem Interview, die wahren Luxusgüter von heute sind Zeit und Ruhe. Und auch die frommen Christen sind davon nicht ausgenommen. Gordon MacDonald, ein Pastor aus Amerika, der oft bei christlichen Kongressen in Deutschland gesprochen hat, jetzt weniger kommt, er ist schon sehr alt geworden. Er schreibt in einem seiner Bücher, mein Vater war ein geschäftiger Mann. Selten habe ich ihn ausruhen sehen. Sogar unsere Familienurlaube wurden dominiert von seiner Eile. Schon die Fahrt in die Ferien glich einem Rennen. Für Pausen gab es keine Zeit und auch die Toiletten unterwegs sahen uns möglichst selten. Oft fuhren wir nachts, damit wir ja nicht in einem Stau kamen. Und wir Kinder und Mutter hätten gern mal eine Pause auf einem der Rastplätze gemacht. Manche lagen idyllisch und hatten sogar tolle Spielplätze. Aber wir brausten meist vorüber, denn Vater erinnerte uns daran, wir hatten ja ein Ziel vor Augen. Wir mussten irgendwo hin. Als Erwachsener habe ich dieses Verhaltensmuster übernommen. Immer in Eile sein. Schließlich war ich ja auch ein geschäftiger Pastor. Mir war klar, dass die Welt gerettet werden musste und ich dafür verantwortlich war. Keine Pause, bevor Jesus kommt. Und wenn er kommt, soll er uns bei der Arbeit finden. Oft fragen wir uns vielleicht, komme ich noch irgendwie zur Ruhe? Und oft lautet unsere Antwort auf diese Frage nein. Dabei war die Sache mit dem Stress nicht immer so. Denn die Bibel schreibt davon bereits auf der zweiten Seite, also ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, dass Gott am siebten Tag von allen seinen Werken ruhte. Wir haben es gerade gelesen. Ich möchte noch einmal zwei Verse daraus zitieren, aus 1. Mose 2, Vers 2 und 3. Und so vollendete Gott am siebten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Wisst ihr, als der Mensch erwachte am sechsten Tag ist er erschaffen. War sein allererster voller Tag, den er auf Erden verbrachte, ein Ruhetag, kein Arbeitstag. Der Mensch begann seine Existenz nicht mit der Arbeit, sondern mit der Ruhe. Wie sehr ist uns dieses Prinzip in der heutigen Zeit verloren gegangen? Später hat dann Gott durch die ganze Bibel hindurch immer wieder betont, wie wichtig es ihm ist, dass wir einen gesunden Rhythmus von Ruhe und Arbeit haben. Und in den 10 Geboten lässt er uns sagen, in 2. Mose 20, Vers 9 und 10, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auch nicht deine Frau oder dein Mann. Und wie begründet Gott dieses Gebot es? Er begründet es dadurch, dass er sagt, dass ich selber Gott bin und dass ich am 7. Tag von der Arbeit ruhte. Kein Gebot im Alten Testament wird so häufig wiederholt wie das Sabbatgebot. Und über kein anderes Gebot wurde im rabbinischen Judentum so häufig und so leidenschaftlich gestritten. Und viele Rabbiner waren sich einig, kein Gebot wird in Israel so häufig gebrochen wie dieses. Die Rabbiner sind sogar der Überzeugung, dass der Messias kommen würde, wenn alle Juden 3 Wochen lang hintereinander den Sabbat richtig halten würden. Später dann hat Gott seinem Volk immer wieder verheißen, dass er sie zur Ruhe führen will und dass er ihnen Ruhe geben möchte vor allen ihren Feinden. Jesus selbst sagte dann zu seinen Jüngern nach einem längeren, aber sehr anstrengenden missionarischen Einsatz: Geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig, in Markus 6, Vers 31. Oder er rief sie zu sich und sagte ihnen, Matthäus 11, Vers 28 und 29, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wieso? So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jemand sagte einmal, aber Jesus hat doch auch seine Zeit sehr effektiv genutzt und keine Minute darin verschwendet. Ja, aber wir vergessen dabei, dass Jesus auch in einer völlig anderen Zeit gelebt hat. Wenn Jesus unterwegs war, vielleicht von seinem Heimatort Nazareth nach Kapernaum, eine Strecke, die er wohl oft gegangen ist, dann waren das immerhin 45 Kilometer. Und die ist er gegangen. Eine schöne Wanderstrecke, Zeit genug, um ausgiebig mit den Jüngern zu sprechen, gelegentlich anzuhalten, die Landschaft zu genießen. Die Pausen zwischen den öffentlichen Auftritten von Jesus existierten, weil es noch keine Technik gab. Die Wanderstrecken waren zugleich auch immer Zeiten, um innerlich auszuruhen. Heute würden wir diese Wegstrecke von Nazareth nach Kapernaum in 30 Minuten zurücklegen und dabei noch einige Anrufe über die Freisprechanlage tätigen. Aber in allem steht das eine fest: Gott will, dass der Sabbat eine Unterbrechung in unserem Galopp ist. Gott will, dass wir Ruhepausen haben und neue Kraft schöpfen können. Dazu einige Gedanken. Als erstes, Gott schenkt unserem Leben Rhythmus. Dieser Rhythmus, wo jeder mit muss. Gott schenkt unser Leben Rhythmus. Alles in der Natur hat Rhythmus. Von Tag und Nacht, von den 4 Jahreszeiten, vom Herzschlag. Und auch beim Sabbat geht es um Rhythmus. Gott arbeitete 6 Tage und am 7. Tag ruhte er. Gottes eigener Rhythmus. Und mit dem Sabbatgebot nimmt er uns in seinen eigenen Rhythmus, in Gottes Rhythmus hinein. 6 Tage arbeiten, 1 Ruhetag. Indem Gott uns einen Rhythmus gibt, sozusagen in seinen Rhythmus mit hineinnimmt, schenkt er uns Wertschätzung. Einen Rhythmus zu haben, ist göttlich. Ich kann ohne Ruhepausen nicht bei Kräften bleiben. Und darum unterbricht der Sabbat, der Feiertag, der Sonntag, wie auch immer, meinen Galopp. Gottes Rhythmus ermöglicht es mir grundsätzlich, meine Kräfte zu erneuern. Und das Überraschende dabei ist, dass die Ruhepause des Sabbats uns nicht eingrenzt oder zurückwirft. Wer ausruht, wer frischer an sein Tagwerk geht, ist sozusagen produktiver und erreicht mehr als derjenige, der es nicht tut. Dummes Beispiel, wenn ich jetzt 40 Liegestützen machen sollte. Wäre eine Herausforderung in meinem Alter. Würde ich schaffen, aber nur, wenn ich alle 10 eine Pause machen würde. Also Pausen sind wichtig. Ich hatte tatsächlich mal vor gut zwei Jahren begonnen, Liegestützen zu machen. Jede Woche eine. Und die nächste Woche 2. Und dann in der dritten Woche 3. Dann kam leider mein Bruch dazwischen und ich konnte keine Liegestützen mehr machen. Ich hatte es, glaube ich, bis 11 oder 12 geschafft. Und danach war es schwierig, wieder anzufangen. Und jetzt ginge es wieder, jetzt ist es eher eine schwierige Kopfsache, wieder anzufangen. Aber wenn ich das tue, dann, ich weiß nicht, ob ich es euch vormachen werde, aber dann werde ich vielleicht die Abstände der Pausen vergrößern, sagen wir es mal so. Mit dem Ruhegebot beschneidet uns Gott nicht. Er beschenkt uns. Gott sagt, du kommst letztlich weiter, wenn du dein Leben nach meinem Rhythmus gestaltest. Aus dem einen Gedanken habe ich noch einen zweiten Punkt gemacht. Gott steigert Ruhe steigert unsere Produktivität. Als in der Industriegesellschaft Produktivität als entscheidender Wert immer mehr auf den Sockel gestellt wurde, haben wir in unserer Gesellschaft damit begonnen, unsere Maschinen nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht und auch am Wochenende, am Sonntag laufen zu lassen. Ob das jetzt noch sein muss, wenn die Produktivität zurückgehen muss, weil der Absatz nicht mehr da ist, ist eine zweite Frage. An welcher Stelle man denn runterfährt? Damit verbunden aber ist die Annahme, oder war die Annahme, mehr Arbeit bedeutet mehr Produktivität, bedeutet mehr Wert. Die Folge ist, Ruhe ist eine Gefahr für unsere Produktivität. Ruhe können wir uns erst leisten, wenn die Arbeit erledigt ist. Natürlich ist das verrückt, aber die meisten von uns leben so, als würden wir genau das glauben. Die Wahrheit besteht aber darin, wenn wir keine Ruhepausen mehr haben, laufen wir heiß. Wenn wir nicht mehr entspannen, ruinieren wir unsere Gesundheit und die Abwärtsspirale nimmt Fahrt auf. Und es beginnt ein verhängnisvoller Teufelskreis. Weil wir erschöpft sind, wächst uns die Arbeit über den Kopf und weil wir langsamer vorankommen, aber die Berge ständig wachsen, werden wir immer müder, immer erschöpfter, brauchen für die vor uns liegende Arbeit deshalb noch einmal länger, bis uns eines Tages gar nichts mehr gelingen kann. Und an dieser Stelle gilt es neu zu lernen, Ruhe steigert unsere Produktivität. Sogar im Reich Gottes gilt dieses Gesetz. Selbst unsere Maschinen brauchen einmal Pause. Sie müssen geschmiert werden, sie müssen gewartet werden. Ein Schreiner, gut, heute sind das ja alles elektrische Geräte, aber früher war es so, als ich Schreiner gelernt habe, wir haben noch mit einer Handsäge gesägt und die musste nach der Benutzung entspannt werden. Oder ein Geiger entspannt seinen Bogen nach dem Spiel und sonst erschlafft er. Wer sich diese von Gott ins Leben verordnete Ruhe nicht mehr gönnt, lebt in einem gewaltigen Irrtum. Um effektiv zu leben, müssen unsere Kräfte immer wieder erneuert werden. Von Abraham Lincoln, der von 1860 bis 1865 Präsident der Vereinigten Staaten war, stammt der Satz: Wenn ich 8 Stunden Zeit hätte, um einen Baum zu füllen, würde ich 6 Stunden die Axt schleifen. Dritter Gedanke: Gott hat vorbereitet, was dich erwartet. Nach dem biblischen Schöpfungsbericht hat der Mensch sein Leben nicht mit einem Arbeitstag begonnen, wie ich sagte, sondern mit dem Sabbat. Als der Mensch zum ersten Mal die Augen öffnet, findet er eine komplett eingerichtete Schöpfung vor. Die Lektion, die wir daraus lernen, heißt: Gott hat alles für dich vorbereitet. Alles ist da. Du brauchst erstmal gar nichts zu tun. Ich versorge dich. Ruh dich aus, genieße. Morgen kannst du mit deiner Arbeit beginnen. Wir können es lernen, diese Lektion in unser Leben mit hineinzunehmen, indem wir den Ruhetag nicht als Abschluss der vergangenen Woche betrachten, sondern als den ersten Tag der neuen Woche und die Arbeit mit dem Ruhetag beginnen. Gott sagt: Komm, als erstes darfst du genießen. Und ein vierter Gedanke: Du kannst mir vertrauen. Mit dieser Zusage, dass ich nach dem Sabbat in lauter Lebensfelder hineinkomme, in denen Gott die Dinge für mich vorbereitet hat, lädt Gott mich zum Vertrauen ein. Ich darf damit rechnen, dass ich von Gott vorbereitete Umstände antreffen werde. Er selbst wartet in meinen Aufgaben schon auf mich. Den Sabbat als Sabbat zu genießen und richtig auszuruhen, kann deshalb nur derjenige, der Gott von ganzem Herzen vertrauen will. Für den Juden, der den Sabbat an unserem Samstag feiert, beginnt der Sabbat am Freitagabend und dauert bis Samstagabend. Haben wir gerade gelesen? Es ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Nicht aus Morgen und Abend, sondern aus Abend und Morgen der sechste Tag. Das bedeutet, der jüdische Sabbat beginnt mit Schlaf. Also sie feiern meist am Freitagabend schon irgendwas, aber der größte Teil vom Sabbat beginnt erstmal mit dem Schlaf. Der Jude beginnt seinen Ruhetag also mit der Art von Ruhe, bei der unser Körper in den Zustand der größtmöglichen Form von Entspannung versetzt wird. Dem Schlaf. Kleine Anmerkung, deshalb bin ich auch sehr barmherzig mit allen, die bei meiner Predigt einschlafen. Sie feiern damit besonders intensiv ihren Sabbat. Schlaf ist der einzige Zustand eines Menschen, bei dem er nichts Bewusstes, Geplantes, Organisiertes mehr tut. Im Schlaf erreichen wir keine Ziele mehr und haben auch keine Kontrolle mehr über uns selbst. Der Schlaf macht uns hilflos wie ein kleines Kind. Im Schlaf sind wir völlig wehrlos und verletzlich. Aber der Schlaf ist auch ein Lehrmeister des Glaubens. Denn Schlafen heißt loslassen, freigeben, nicht mehr kontrollieren, nicht mehr produzieren. Im Psalm 4, Vers 9 heißt es: Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Schlafen hat also mit Vertrauen zu tun. Nicht schlafen kann oftmals der, der schwer vertrauen kann. Das sagt uns etwas Wichtiges über den Sabbat. Denn beim Sabbat geht es genau um dasselbe. Nämlich um das Loslassen, das mit dem Vertrauen in die Treue und Versorgung Gottes zu tun hat. Viele Generationen vor uns haben um dieses Vertrauen zu Gott immer wieder gerungen. Und es gibt Beispiele von Bauern, die am Sonntag bei strahlendem Wetter und fallendem Barometer auf die Heuernte verzichtet und die Erfahrung gemacht haben, dass Gott sie doch versorgt und dass Gott ihre Landwirtschaft doch segnet. Ruhetag zu halten hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und für mich als Pastor kann das heißen: Glaube ich, dass Gott trotz meiner Ruhe sein Reich baut? Oder meine ich, ich müsste durch mein rastloses Tun das doch bewältigen? Und persönlich frage ich mich immer wieder, was haben wir unseren Kindern beigebracht? Vertrauen wir, dass sie gute Klassenarbeiten schreiben, auch wenn sie Sonntag nichts lernen? Dafür müssen sie natürlich Samstag lernen. Wer den Sabbat als Sabbat feiert, bekennt, dass er gerade jetzt, wo er nichts tut,
der Vorsorge Gottes vertraut. Wer nicht in dieses Vertrauen hineinfindet, der muss weiterhin sorgen, vorsorgen, verhindern, planen, sicherstellen, arbeiten, auch am Sonntag. Die Sabbatruhe ist ein Testfall des Glaubens geworden. Wenn Gott für mich sorgt, dann kann ich loslassen und Sabbat bzw. Sonntag halten und sonst nicht. Aber ist es nicht so? Leisten wir uns in der Regel immer noch leisten fällt uns in der Regel immer noch leichter als Vertrauen. Ich kann heute nicht alle Fragen zu dem Wert des Ruhetages und des Sabbats in unserem Leben beantworten. Und auch nicht die Fragen zu dem Wert, den Gott uns mit diesem Ruhetag schenkt. Ich habe versucht, einige Punkte aufzuführen. Die Frage, wie wir uns als Christen in dieser Zeit jetzt verhalten, die eigentlich keine Ruhe mehr kennt, ist schwierig geworden. An 7 Tagen pulsiert 24 Stunden lang das Leben in unseren Städten und Fabriken. Geschäftsleute stehen vor der Frage, ob sie sonntags ihre Läden öffnen. Manche Arbeitnehmer vor der Frage, ob sie auch bereit sind, sonntags zu arbeiten. Für manche ist das ja sowieso notwendig und auch richtig und gut. Einfach sind diese Fragen nie zu beantworten. Und deshalb will ich es auch überhaupt nicht von der Kanzel herab tun, denn so oft hängen an diesen Fragen Existenzen. Und schwierig ist auch die Frage, was eigentlich los ist, wenn wir gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Ich kenne in meinem Leben Zeiten, in denen die Ruhezeiten die schlimmsten Zeiten waren. Alles oft mit Macht verdrängte bricht sich plötzlich in einem Moment, wo man denkt, jetzt Ruhe zu haben, Bahn. Und das Unbewältigte meines Lebens steht auf einmal übermächtig vor mir. Und ich kenne Zeiten, in denen mir die Ruhe zur Qual geworden ist. Und so mag es heute schon sein, dass für den einen oder anderen nach dieser Predigt mehr Fragen angestoßen worden sind, als beantwortet werden konnten. Aber zum Nachdenken soll sie beitragen. Zum Nachdenken darüber, ob ich den Wert der Ruhe in meinem Leben noch kenne. Darf ich als Pastor über Dinge reden, von denen ich nichts verstehe? Darf ich über Themen und Texte predigen, die ein Pastor noch gar nicht bewältigt hat? Fragen, die ich mir bei der Vorbereitung gestellt habe. Und ich will sagen, dass ich an dieser Stelle weiterhin ein Lernender bin und sein werde. Und ich habe diese Predigt auch zuallererst mir selbst gehalten. Aber eins fiel mir ein. Wenn wir 70 Jahre alt werden, haben wir 10 Jahre lang in unserem Leben Sonntag gehabt. Wenn wir 70 Jahre alt werden, haben wir 10 Jahre lang in unserem Leben Sonntag gehabt. Es ist nicht gleichgültig, ob wir diese beträchtliche Zeit zu ihrem eigentlichen Zweck zubringen oder nicht. Wie du diese 10 Jahre zubringst, das hinterlässt Spuren in deiner Menschenseele und auch in deinem Körper. Deshalb lasst uns innehalten und lasst uns nachdenken, wie wir Unterbrechungen im Galopp unseres Lebens einbauen können. Gott ruhte von all seinen Werken und wir tun gut daran, wenn wir ihm auch in dieser Sache folgen. Gut ist es zu wissen, dass er dich und mich birgt in seinem Arm, auch wenn die Stürme um uns wehen. Und wie hieß der letzte Satz, den Stefan vorhin vorgelesen hat vom Axel Kühner? Gott gab der Seele einen Feiertag und wir dürfen, ich glaube, er hat gesagt, wir müssen dem Feiertag eine Seele geben. Lass dich darin nicht aufhalten. Tu es. Gib dem Feiertag eine Seele. In dem Wissen, da ist einer, der uns in seinem Arm hält.